Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt.
Ja, meine lieben Damen und Herren, wir sind wieder hier versammelt. Luca hat gerade einen Asthmaanfall simuliert.
Ja.
Danke dafür.
Wir dachten, wir stürmen gleich in diesen Podcast, der wäre mal so ein bisschen Fallwitzerei.
Sehr gut. Also heute geht es um Asthma und COPD.
Warum machen wir die Themen zusammen? Asthma und COPD.
Ja, weil der Unterschied nicht so ganz einleuchtend ist für Erste Hilfe, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und ja, in den Kursen wird das auch immer gefragt. Und es ähnelt sich ja von der Pathophysiologie schon ein bisschen. Deswegen bietet es sich an, darüber zu sprechen direkt.
Und dann reden wir doch mal heute drüber.
Fangen wir an mit dem Asthma. Das ist oft im Kindes- und Jugendalter bekannt, kann aber auch im Erwachsenenalter vorkommen. Der Unterschied von beidem ist eigentlich eher, dass Asthma anfallsartig ist und die COPD verläuft chronisch, kann aber auch exazerbieren, das heißt auch wie Anfälle verursachen. Genau.
Mhm.
Was löst Asthma aus?
Asthma kann von Tierhaare, Pollen oder halt auch durch Sport ausgelöst werden oder Fieber.
Also Allergie, Stress, Sport ist so das Typische.
Ja.
Richtig. Was macht uns da jetzt so eine Problematik? Und zwar sprechen wir immer von einem Asthma-Trias. Das ist einmal ein Bronchospasmus. Das heißt, die Bronchien verkrampfen einmal. Dann ein Bronchialschleimhautödem. Das heißt, die Schleimhaut wird quasi noch mal dicker. Und eine Hypersekretion von einem zähen Schleim. Und das alles verringert natürlich unser Lumen in den Luftwegen.
Mhm.
Dazu gibt es ein interessantes Gesetz nach Hagen-Poiseuille. Na, kannst du es noch von deinem Examen?
Ja, das Hagen-Poiseuille'sche Gesetz, das besagt, eigentlich kommt es ja aus der Rheologie, aus der Rohrlehre. Das heißt, dass wenn sich der Durchfang, der Volumenstrom, da verhält sich proportional Radius hoch 4.
Mhm.
Das heißt, wenn sich der Radius halbiert, kommt nur noch ein 16. davor durch.
Richtig.
Das habe ich noch genauso im Kopf von unserem tollen Ausbilder. Das hat er uns genauso eingebläut.
Ja, genau. Und dann kommt es eben auch zu so einem Airtrapping. Das heißt, Luft bleibt gefangen. Wir haben auch ein Problem mit der Ausatmung dann. Die die Alveolen, die überblähen und gehen dann auch irgendwann kaputt im Verlauf. Genau. Wie hört sich denn so ein Asthmatiker an?
So wie ich das am Anfang gemacht habe. Ich blinze einfach nochmal ein.
Ah, okay. Noch eine Sache, der Euler-Lilienstrand-Mechanismus. Auch so ein Examensding von uns damals. Weißt du noch, wie schlau unser Körper ist?
Ja.
Was der da macht?
Gebiete, die nicht richtig mit Sauerstoff versorgt werden in der Lunge. Das heißt, wenn jetzt eine Lungenlappe wenig Sauerstoff ab oder wenig Luft abbekommt für Sauerstoff, Aufnahme in den Körper, dann wird er weniger durchblutet. Das heißt, quasi das, was nicht funktioniert, versucht der Körper dann in dem Bereich einfach dann abzuschalten, in dem Lungenbereich. Das ist schon irgendwie
dass
clever.
Dass wir eine bessere Diffusion halt
ja,
haben, ne?
Ja, das ist schon clever. Da ist dann aber halt das Problem, dass dann der Gefäßwiderstand, das heißt, das, was zu der Lunge geht, vom Herz aus, von rechter Herzkammer, geht ja zu der Lunge. So, wenn jetzt aber nicht mehr so viele Bereiche durchblutet werden oder richtig durchblutet werden, ist ja der Druck in deine Gefäße auch dementsprechend höher, weil es kann ja weniger durchfließen. Das ist wie Stau auf der Autobahn. Und das macht wiederum ein Korb pulmonale. Das heißt, dass quasi
wenn's
die rechte Herzkammer dilatiert, es wird immer dicker und so und irgendwann macht es Probleme danach und schafft es auch nicht mehr gegen den Druck anzukämpfen. Ne?
Genau, das passiert aber nicht akut, sondern wenn das Ganze
ach,
halt ein bisschen länger...
Ja, das dauert ein paar Tage,
genau.
Ne? Weil der rechte Herzmuskel ist ja generell schon ein bisschen kleiner wie der linke, weil der linke muss der ganze Körper versorgen, der rechte nur die Lunge. Aber durch den Druck schafft er das halt irgendwann halt auch nicht mehr.
Ja, also ich würde sagen, du hast deine mündliche Prüfung bestanden, obwohl du fast nur noch Feuerwehrmann bist.
Ja, was mir jetzt aber da auch noch einfällt, es gibt noch ein sogenanntes Analgetika-Asthma-Syndrom bei Aspirin. Das heißt, dass wenn man Aspirin einnimmt, über diese Cyclooxygenase, wo normal Aspirin abgebaut wird, Prostaglandin hemmt und so, das ist jetzt völlig egal, kann das nicht mehr, die Arachidonsäure abgebaut werden. Dann wird die über ein zweites Schenkel abgebaut und dort dabei steht quasi Leukotriene. Und dieses Leukotriene macht die Lunge eng und kann einen Asthmaanfall auslösen und triggern. Das heißt, wenn ich Asthma einnehme, Asthma, wenn ich Aspirin einnehme, kann es sein, dass ich dadurch ein Analgetika-Asthma-Syndrom auslöse und quasi einen akuten Asthmaanfall dann bei den Betroffenen habe.
Genau.
Krass, ne?
So, und was ist jetzt der Auslöser für eine COPD? Hauptursache ist hier das Rauchen, aber auch eine Umweltverschmutzung, also Luftverschmutzung, obwohl das bei uns in Deutschland jetzt noch nicht so gilt, in anderen Ländern eher. Oder eine genetische Störung, und das wäre der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Aber es ist wirklich,
Der ist sehr selten.
ja, und Rauchen, Leute, Rauchen ist es. Genau. Und dadurch entsteht halt irgendwann eine chronische Bronchitis auch. Eigentlich zerstören wir durch die Noxen auch unser Flimmerepithel in der Lunge. Ne? Wir haben so ganz kleine Flimmerepithel, so Härchen, die haben so einen Zilienschlag, die bewegen sich immer wieder nach oben und so schafft es halt unsere Lunge, sich zu säubern.
Bringt der Dreck raus.
Genau.
Wie so kleine Manager, ja.
Ja, und durch diese Noxen zerstören wir eben dieses Flimmerepithel auch. Und jetzt versucht die Lunge halt irgendwie anders, diesen ganzen Dreck aus der Lunge loszuwerden. Und deswegen husten wir halt, ne? Also Raucher, die husten ja morgens am Aufstehen oder einfach mal random so am Tag. Das kann man ganz gut mitbekommen, wenn ihr einen Raucher
Ja,
kennt.
grad meins.
Ja, und ja, das wiederum führt dazu, dass eben ein Muskel, der trainiert wird, immer größer wird. Das
Richtig.
heißt, das schränkt uns dann noch mal mehr ein in
Ja.
unserem Lumen, weil wir eben uns da so einen Muskel antrainieren quasi, der eigentlich da gar nicht so vorgesehen ist.
Und
Ja,
dass das
und
ganze Husche natürlich auch nicht förderlich ist und es so kleine Eirisse gibt dann und das vernarbt, ist natürlich auch völlig logisch, ne?
ja.
Also fahren wir die Lunge eigentlich so komplett an die Wand.
Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt in der Pathophysiologie ähnlich zu Asthma, weil es eben in so einer exazerbierten COPD, also bei so einem Anfall, eben auch wieder zu so einem Asthma-Trias kommt. Bronchospasmus, Bronchialschleimhautödem und eine Dyskrinie, also so ein zäher Schleim. Und das macht uns diese Problemchen.
Es ist eigentlich pathophysiologisch, das ist für eine Krankheitslehre das absolut gleiche.
Wie erkenne ich jetzt jemanden, der eine akute Atemnot hat als Ersthelfer? Also, jemand, der Atemnot hat, da werdet ihr sehen, dem geht's gar nicht gut, ne? Der hat auch eine Todesangst, der atmet viel zu schnell, der wird vielleicht blau um die Lippen, ist blass, sehr aufgeregt. Und ein typisches Atemgeräusch wäre ein expiratorischer Stridor. Also das, was ihr am Anfang so gehört habt, glaube ich.
Was
Hast du
heißt
ein.
expiratorischer
Ach so, bei der
Stridor?
Ausatmung. Ein Stridor, Entschuldigung.
Dass man da quasi Atemgeräusch. Normal hört man ja okay Atemgeräusch, so bei normaler Atmung, ne? Stridor ist quasi, dass man was hört, so eine Art Atemgeräusch.
Genau. Was können wir jetzt tun als Ersthelfer? Und zwar seid ihr erstmal da, ruft die 112. Bei jeder akuten Atemnot ruft ihr bitte die 112. Dann geht ihr hin und beruhigt den Patienten. Lasst den Oberkörper hochgelagert, gerne im Kutschersitz. Den würde ich euch jetzt gern vormachen, geht aber nicht über den Podcast. Was man auch noch machen kann, Atemübungen mit den Menschen machen, ne? Wie die Lippenbremse. Also einfach gegen einen Widerstand ausatmen, um die Lunge wieder mehr zu öffnen.
Das heißt, man kann quasi einen Finger vor den Mund machen, kann gegen den Finger pressen, richtig pressen, dass sich die Lunge ein bisschen aufdehnt oder die Lippe halt richtig anspannen, dann nur ganz minimal Luft durchlassen.
Ja, dann natürlich beengte Kleidung öffnen, wie immer, und frische Luft zuführen, wenn möglich, weil das einfach auch für die psychologische Note einen guten Effekt hat.
Hast du Beruhigung mit Treue gesagt?
Nein, natürlich nicht.
Beruhigung mit
Ja, ganz
Treue
am
geht eh
Anfang,
immer.
Luca. Natürlich habe ich es gesagt.
Okay, es geht eh immer, das kann man immer
Geht
machen.
immer als Ersthelfer. Das Wichtigste. Wenn Asthma-Spray vorhanden ist von dem Betroffenen, dann dürft ihr bei der Einnahme natürlich unterstützen. Das ist meistens ein Salbutamol-Spray und wird dem Betroffenen hoffentlich auch schon helfen, dann bis der Rettungsdienst kommt.
Jetzt, ja. Dass man das jetzt natürlich für alle Rettungsdienstschüre, Rettungssanitäter und so noch ein bisschen weiter ausführen, kann man sagen, dass ein COPDler oder ein Asthmatiker bei der Atmung verlängertes Expiratorium hat. Das heißt, dass die Ausatmung viel länger ist als die Einatmung selbst. Verhältnis dazu passt nicht. Es kann sein, dass durch dieses Korpulmonale, was man beschrieben hat, auch schon eine Halsvenenstauung entstanden ist. Und bei so Patienten sind meistens auch so ja, Anzeichen, zum Beispiel auch, dass die Rechtsherzbelastung fortgeschritten ist, dass die Patienten Beinödeme haben. Dass man da eventuell irgendwo schon Einlagerungen hat, dass das schon länger der Fall ist, gerade so bei COPDler. Oder was halt auch ein richtiger Hinweis sein kann beim COPDler, ist halt auch einfach dieses typische, ich messe einfach nur Temperaturen, dann hat er Fieber. Und das ist meistens oder oft auch so der Auslöser für diese COPD selbst. Und als rettungsdienstliche Maßnahme zu diesen Erste-Hilfe-Maßnahmen natürlich, ne, wir versuchen ja auch immer erst Lippenbremsen, ne, die Leute auch Sauerstoff geben. Würde man hier jetzt zum Beispiel auch dieses Spray, das Salbutamol, würden wir vernebeln, 5 Milligramm Salbutamol und parallel auch schon einen Zugang legen in die Venen und würden hier auch Cortison geben, 50 Milligramm. Und wenn das Salbutamol quasi fertig ist, fertig inhaliert ist, würde man hier nochmal Atrovent vernebeln, 500 Mikrogramm. Das heißt, dieses Salbutamol macht quasi die Lunge weit als Beta-2-Sympathomimetikum, das macht die Lunge weit. Und Atrovent als Parasympatholytikum hält quasi die Lunge geöffnet. Das tut quasi Parasympathikus hemmen, das heißt, es macht die Lunge weit und hält es auch so weiter offen.
Verstärkt nochmal die Wirkung vom
Genau.
Salbutamol.
Und beide genau tun zusammen die Wirkung von sich selbst verstärken.
Und wir mischen es nicht als ein Medikament zusammen.
Das ist ganz,
Es
ganz
sind zwei
wichtig.
Medikamente und die werden nacheinander vernebelt.
Genau, und wenn wir die beiden Medikamente zusammenkippen, dann stellen wir ein neues Medikament, wofür wir keine Zulassung haben, weil
Richtig.
wir sind Apotheker.
Wir halten uns übrigens an die DBRD-Algorithmen, falls ihr euch fragt, woher die Dosierungen kommen.
Ja.
Wir sind danach ausgebildet und drauf geprüft, deswegen
Ich werde
ist.
auch immer noch deine Arbeit.
Okay,
Was
tschüss.
ich jetzt noch ergänzen kann. Man kann auch, wenn diese ganze Therapie fehlschlägt mit den Medikamenten, man soll ja parallel sowieso diese CPAP-Therapie machen. Das erkläre ich gleich. Kann man in Erwägung ziehen, mit Magnesium das Ganze nochmal zu versuchen, weil das auch nochmal die Muskulatur ein bisschen ja, entspannt, weil die Erfolgsaussicht dann besser ist, damit sich das wieder rezidiert. Und ein ganz krasse Ding ist auch Ketanest, dieses Schmerzmedikament, könnte man theoretisch, wenn man jetzt Narkoseeinleitung macht, wenn es so extrem ist, mitverwende, weil das auch die Lunge wieder weit macht. Das ist so ein kleiner Nebending.
Out of the box, ja.
Ja, also das
Also ich
könnte
habe es
man.
draußen noch nicht gesehen, bis auf einmal Magnesium. Es hat
Ja.
einmal einen Notarzt gegeben, aber ist für uns Nutzer halt nicht drin.
Nein, aber man kann halt, ach, das muss so im Hinterkopf behalten, dass es halt eine
Ja.
Lösung auch sein kann. Ne? Das ist natürlich kein Algorithmus, dieses Ketanest, das Magnesium für uns zumindest nicht. Zumindest nicht laut Algorithmus. Ne? Und das könnte man in Erwägung ziehen. Und diese CPAP-Therapie, das macht man ja quasi, das ist die nicht-invasive Beatmung, eine NIF-Therapie, wo man eine Maske übers Beatmungsgerät dem Patienten aufsetzt. Mit dem Hintergrund, er atmet gegen einen Widerstand, das ist das sogenannte Piep. Dieser Piep tut, so wie du genannt hast, diese Engstelle in der Bronchie wieder aufdehnen. Das heißt, wenn der Patient ausatmet und gegen Druck atmet, kann man diese Bronchie, die innen verengt ist, dadurch auch wieder aufdehnen. Und das ist Ziel von dieser Pieptherapie.
Das heißt, wir können wieder besser atmen, haben wieder
Genau.
bessere Diffusion und können
Genau.
das CO2 wieder einfacher abatmen.
Genau. Und Sinn davon ist es, also unser Beatmungsgeräte können das ja auf dem Rettungswagen, da gibt es ein Piep und ein ASB. ASB ist quasi so Druckunterstützung. Das heißt, wie leicht kriegt der Patient Sauerstoff, wenn der zieht? Das kann man am Anfang schon relativ hoch einstellen, dass er auch so relativ leichtes Sauerstoff kriegt und erstmal nur so gegen den Druck atmet, auch um sein Vertrauen zu gewinnen, dass der sich doch daran gewöhnt mit der Maske. Ja, es ist so. Und dann kann man deine Piep halt auch schrittweise erhöhen. Das heißt, dass du irgendwie man auf so einen 5er Piep kommst und das tut nach wenigen Minuten bei den Betroffenen auch eine massive Besserung danach irgendwann erreiche. Und das kann man natürlich auch unterstützen, gerade wenn der Doktor da ist mit ein bisschen Morphin und so, weil die auch Todesangst haben.
Wann wäre es
Und
denn kontraindiziert zu niffen?
wenn jemand eine massive Gesichtsschädelverletzung hat, das heißt, dass ich das Ding nicht mehr richtig anlegen kann. Wenn jemand fast bewusstlos ist, wenn jemand Vigilanz gemindert ist, das heißt, wenn der schon richtig schläfrig ist, wenn jemand ganz akute Sache hat mit dem Bauch, das heißt
Akutes Abdomen,
akutes Abdomen etc., das wäre nach alles Indikation oder Schädel-Hirntrauma, wo man sagt, man
ne?
macht jetzt einfach Kennlifftherapie.
Okay. Was noch ganz cool zu wissen ist, finde ich, das haben auch viele Rettungssanitäter, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass die NIF-Therapie nicht verzögert werden soll durch die medikamentöse Therapie.
Genau.
Das heißt, NIF ist genauso Standard wie das Salbutamol. Auch wenn wir es immer irgendwie draußen noch nicht so leben und es immer ganz weit hinten ansteht. Aber je schneller wir
Das
niffen, ist eigentlich desto. Ja.
würde ich so pauschal noch nicht immer sagen. Ich gebe dir doch recht, aber ich finde, also ich finde es bei mir und bei dir, also mir beide haben ja schon öfters zusammengearbeitet, haben das auch schon öfters Katzu-Patienten. Da sehe ich das nicht so. Aber wenn du in einem Team arbeitest, oder jetzt auch schon aus meiner Erfahrung raus, wo sich dann auf so einen Zugang versteift wird bei schlechte Vene, dass hier teilweise schon Heilkunde betrieben wird durch Akupunktur, was dem Patienten ja gar nichts bringt, und dann dieses Beatmungsgerät aber erst noch 15, 20 Minuten oder erst im Auto dran gebaut wird, dann ist das halt natürlich komplett blöd.
Ja, das kriege ich jetzt draußen so nicht mit, dass das passiert.
Aus meiner Erfahrung raus ist es in der
Früher
Vergangenheit,
vielleicht.
ach, wie ich noch kenne, notsanweise schon das ein oder andere Mal
Ja.
passiert. Aber man darf sich dann halt nicht auf dieses Zugang legen und man macht irgendwann nicht versteifen, man sollte schon parallel fahren.
Ja,
Ja.
genau. Aber halt, stopp! Der COPDist kriegt gar keinen Sauerstoff!
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ein COPDler. Nein, das war ein Witz.
Also Leute, das ist so sadistisch, ja, dass nie jemanden, also ein COPDist, ja, der akute Atemnot hat, der das Gefühl hat, er erstickt jetzt. Wie sadistisch kann man sein, dem dann keinen Sauerstoff zu geben?
Beziehungsweise 2 Liter über die Nase brillen, allein Mensch, der Atemnot hat, ne? Und das ist ja absolut noch Ausbildungsstandard, ne? Rettungssanitäter, die von Schule kommen, das ist egal woher, die kriechen das so noch eingebläut.
Nee.
Dem Letsch habe ich.
Ausbildungsstandard ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
Dem Letsch hatte ich eine Person, die frisch ihren Rettungssanitäter gemacht hat, und die hat zu mir gesagt, Kat, ah ja, er gibt jetzt nur 2 Liter über die Brille
Ja,
bei der
dafür
COPD.
kann aber nicht immer die Schule was, Luca, für so ein Wissen.
Aber das ist immer noch krass, dass so Gerücht immer noch 2026 noch so massiv gestreut wird.
Also, was ist eigentlich unsere Angst, einem COPDisten Sauerstoff zu geben? Und zwar, wir haben Angst, weil unser Atemantrieb beim Gesunden wird quasi über ein zu hohes CO2 im Blut getriggert. Also, das heißt, wenn das CO2 bei uns jetzt zum Beispiel steigt, dann kriegen wir einen Atemantrieb, dass sich das wieder ausgleicht. Beim COPDisten ist es eher hypoxisch getriggert. Das heißt, einen zu niedrigen Sauerstoffgehalt quasi im Blut. Und weil die einfach höhere CO2-Werte gewohnt sind durch diese chronische COPD. Und jetzt haben wir Angst, dass wenn wir hochdosiert Sauerstoff geben bei einer Exazerbation, dass dann eben der Mensch sofort aufhört zu atmen. Weil wir haben ja dann sau viel Sauerstoff auf einmal ganz viel aufgesättigt und dann hat er
Ja.
quasi keinen Atemantrieb mehr. Und das passiert nicht so schnell. Also wir können
Ja.
den beruhigt, so machen wir es im Rettungsdienst. Jeder mit Atemnot kriegt erstmal hochdosiert Sauerstoff. Dann kommt raus, okay, COPDist, klar. Dann gucken wir schon eine Sättigung, ne? Dann schauen wir da drauf, wir monitoren den, wir wollen dann auch eine Zielsättigung von eher so 92, ist für uns völlig ausreichend. Aber das wird trotzdem dann kontrolliert gemacht. Das heißt
Ja,
aber
dann wird
trotzdem.
aber auch kein 99er Sättigung umbringen.
Nee, auf
Also,
kurze Zeit nicht.
ne.
Das Schlimme wäre, wenn der jetzt auf Intensiv geht danach und dort dauerhaft 15 Liter Sauerstoff kriegt. Genau, das heißt, auch wenn man Sauerstoff hat, zum Beispiel gerade im Pflegeheim oder so oder in der Praxis, die Zugang haben, sagen wir immer, akute Atemnot gibt Sauerstoff,
Ja,
weil
immer.
auch, also oft weiß man ja auch nicht, ist es jetzt COPD oder so, wenn die Leute nicht bekannt sind. Auch wenn es bekannt ist, gibt Sauerstoff, weil der Rettungsdienst kann es dann immer noch richtig einstellen und so, ne? Und natürlich machen wir das mit bisschen Verstand. Aber ich hatte auch schon einen Einsatz, wo dann ich als First Responder da war, habe hochdosiert Sauerstoff gegeben, wirklich, ne? Der hatte eine Sättigung von 80, der war zyanotisch, der hatte eine akute Atemnot und war COPDist, ne? Auf dem Infekt halt verschlechtert. Dann geht die Rettungssanitäterin hin und dreht mir den Sauerstoff ab. Und ich so, was machst du? Und
Geiler Moment.
Ja, er ist COPDist, er kriegt keinen Sauerstoff. Und ich dachte mir so, Alter. Ja, ich war da Azubi und dann habe ich mal kurz gesagt, lass es mal drauf. Der Notsan war dann auch ziemlich cool, war auch schon älter, hat also nicht die dreijährige Ausbildung, ne, aber hatte das auch schon komplett auf dem Schirm und hat ihm dann auch hochdosiert Sauerstoff gegeben, Gott sei Dank, ja. Und deswegen ist es so wichtig, es nochmal zu sagen, es ist, also ihr könnt jemanden, der so schlecht aussieht und so schlechte Werte hat, auch wenn er COPD ist, gerne Sauerstoff geben.
Vor
Danke.
allem eigentlich auch eine coole Geschichte, weil innerhalb von 2 Sekunden einfach von der Rettungssanitäterin komplett die Kompetenz in Frage gestellt, der First
Ja gut,
Responder.
ich war ja First Responder. Ich war ja nicht irgendwie jetzt irgendwie ein Rang. Wir
Ja,
haben ja als First Responder keine
aber
Auszeichnung
wie
oder
wirkt
so.
denn das auf die Angehörige? Du kommst, du hilfst, gibst Sauerstoff, dann kommt der Rettungsdienst und tut erstmal der First Responder ja Maßnahmen komplett einstellen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja, kann man auch anders verfahren, ne?
Ja, natürlich. Aber ja, war nur ein kleiner
Naja.
Schwank aus meiner Erfahrung.
Ja, und so allgemein kann man sagen, finde ich für meinen Teil, dass gerade mit dieser NIV-Therapie, das Beatmungsgerät, dass ich persönlich das sehr, sehr positive Erfahrungen damit mache. Zwar der Anfang immer relativ schwierig ist mit den Betroffenen, mit den Patienten, die das am Anfang schwer tolerieren. Aber sobald die das anfangen zu tolerieren, mal die da drauf führt, denen das erklärt und auch mit denen wer das so einsteigt, dass die da auch Luft kriechen und keinen großen Gegendruck haben, dass natürlich die Symptome massiv verbessert und teilweise, bis der Doktor da ist, schon der Patient wieder fast fit ist. Das
Das
ist
ist
Gott
cool.
sei Dank so, weil mittlerweile oder jetzt seit ein paar Jahren fällt auch diese Hemmschwelle so. Ich habe den Eindruck gehabt, wie ich im Rettungsdienst angefangen habe, dieses Beatmungsgerät war immer so, oh, wenn man jemanden intubiert hat, wenn jemand einen Schlauch im Hals hat, wenn der Doktor dabei ist unter Narkose. Und diese Hemmschwelle fällt immer mehr.
Ja, weil jetzt machen wir auch viel mehr Training damit. Wir kriegen viel mehr Angebote, dass man es
Ja.
richtig erlernen kann und so. Also ja.
Und du lernst du in der Ausbildung, in der drei, lernst du das ja auch schon richtig und von Anfang an kommt dann auch das Ding einzusetzen. Es ist nämlich dieses Beatmungsgerät, wenn jemand einen Schlauch im Hals hat, in Narkose. Es ist jetzt mittlerweile Multiplikator. Du kannst so viel mit dem Ding machen. Das ist so richtig geil. Ja.
Ah, was ich noch sagen wollte. Ich verlinke euch mal zu dem Thema Sauerstoff bei COPD ein richtig gutes Video von Nerdfallmedizin. Ich glaube, ich teile es einfach auf Instagram. Ich hoffe, das ist noch online, weil die haben es ja aufgelöst, glaube ich. Also nicht
Ich weiß
aufgelöst,
es
die
nicht.
gibt es noch. Die waren auch auf dem Ding in Koblenz, wo wir waren.
Die war Nachtraube.
Ja, am zweiten Tag habe ich
Nein.
gesehen. Voll
Ah,
schade, ich habe
wir
mich
waren am
richtig
Ende ab.
geärgert. Ja.
Nein.
Nächstes Jahr dann. Ich glaube, die kommen immer.
Ja.
Genau, das stelle ich mal auf Insta online, weil das ist einfach super erklärt von denen.
Die machen das schon gut, ja.
Dann, ich habe noch eine Geschichte. Meine allererste Reanimation war aufgrund von einer COPD. Das war auch krass. Da kamen wir rein, ich und meine Kollegin. Und der Patient war wirklich, der hatte so eine massive Atemnot, gell? Dem ging es so dreckig, gell? Das vergesse ich niemals. Und dann innerhalb 2 Minuten oder so, wenn überhaupt wir so lange da waren, ging er um und hat dann aufgehört zu atmen. Also so schnell ging das. Aber ja, der hat sich das auch schon einige Jahre tatsächlich da angearbeitet, sein COPD, und auch immer weiterhin geraucht und so. Und hat sich dann immer massiv verschlechtert und dann haben wir reanimiert. Das war meine erste Reanimation und das vergesse ich niemals. Das war schon eindrucksvoll.
Ja,
Aber
das
wir haben eine
glaube ich.
gute Teamarbeit trotzdem gemacht und es war sehr gut.
Da fällt mir auch noch was ein, das möchte ich jetzt auch gerade unsere Hörer noch mal auf den Weg geben. Ich meine, mir sagen es auch immer in Erste-Hilfe-Kurse und erwähne das beiläufig, dass gerade nachts fällt der Cortisonspiegel. Und wenn der Cortisonspiegel fällt, sind Schmerzen stärker und der Infekt dringt mehr durch. Das heißt, wenn man abends schon, und ich meine, das haben wir ja im Rettungsdienst tagtäglich im Nachtdienst, ne? Ich wollte es aushalten bis morgen früh oder Ayers Fieber, dachte ich, geht über Nacht weg. Wenn man abends schon drin hängt, deswegen sind Infekte auch nachts immer schlimmer oder abends, dann sollte man frühzeitig die 112 rufen. Egal, ob das Infekt und COPD mit leichter Luftnot ist oder egal, ob das Hüftschmerz ist, die ich seit 3 Wochen habe, das wird man meistens nicht über die Nacht schaffen.
Ja, aber dann bitte nicht 112, ne? Dann
Genau,
halt
entweder ich melde
mittags
mich
schon
halt,
zum Arzt.
genau, oder ich wende mich halt schon früh am Abend, weil spät in der Nacht oder in der Morgenstunde läuft in der Klinik fast nichts. Da ist ein Arzt, der ist für Stationen und Aufnahmen zuständig und das ist die Erfahrung, die wir ja immer machen, dass wir genau dann dort hinfahren. Das ist halt blöd. Also ihr als unsere Hörer, ihr wisst das. Wir versuchen euch da auch immer ein bisschen was an die Hand zu geben. Ja.
Ja. Genau, und ich hoffe für die Zukunft jetzt, Luca, kriegen wir es hin,
Dann
wieder
sehen.
regelmäßiger uns hier zu treffen mal, ne, und einen Podcast aufzunehmen.
Ja.
An mir soll es nicht liegen, ich habe jetzt Urlaub die nächsten 2 Wochen.
Ja, toll.
Geil. Du nicht.
Nein,
Wir
ich
haben immer
natürlich
getrennt
nicht.
Urlaub, ist auch gut.
Ja.
Aber ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen. Wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, wann der nächste Podcast kommt.
Ja.
Und wir haben auch echt noch viele Themen, über die wir reden wollen. Also.
Wir hätten auch wirklich, aber wir schieben es dann immer so ein bisschen auf und sagen dann auch mal, machen wir es da, dann machen wir es da, dann machen wir es da.
Ja,
Aber
gut, wenn wir uns
irgendwie,
dann mal sehen, wollen wir halt vielleicht nicht nur über einen Podcast
das ist auch
reden.
richtig, aber wir könnten es versuchen, dass wir es halt nochmal so vielleicht auch planerisch einfach klein reinquetschen in
So
unseren
wirklich
Terminkalender.
alle
Es
zwei
macht mir ja
Wochen
auch schon
müssten wir hinkriegen.
Spaß. Ihr hört es
Ja,
ja auch gern.
genau.
Ja. Wir versuchen am Ball dran zu bleiben. Toi, toi, toi.
Dann passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
Bei Notsan unplugged.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.